Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir feiern heute ein wunderbares und ein wirklich beeindruckendes Jubiläum. Wir sind bei Folge 125 angekommen. Wie einige von euch bemerkt haben, ich habe heute in einem Anfall der Melancholie, Nostalgie, wie immer du das nennen möchtest, einige Nachrichten angepinnt in unserem ursprünglichen ersten Channel. Es ist tatsächlich so, wir haben vor knapp 3 Jahren angefangen, 24. April. Also dieses Jahr ist das Jahr der Jubiläen. Wir machen heute für euch etwas ganz Besonderes, ein neues Format für euch, von der Community, für uns, die Höhle des Loto. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Schön, dass ihr dabei seid.
Einen guten Abend.
Ihnen guten Abend.
Hallo zusammen.
Wir haben ja heute einen Gast, also eine Moderatorin mussten wir uns heute einladen, damit wir... Ja. Mit unseren Themen vorankommen.
Ich springe ja, kannst du dich kurz vorstellen, Wada, und die Leute, die ich noch nicht kenne?
Also ich habe festgestellt, dass Leute bestimmt schon mal von mir gehört haben, da ihr schon das eine oder andere Mal über mich geredet habt.
Nur positiv.
Ja, bis auf Marcel, deswegen werde ich ihn noch irgendwas antun, aber das ist dann bei nächster Gelegenheit. Ja, also ich bin Wada. Ich kenne diese mittelalten Herren schon... verdammt lange, ne? Also, da war ich noch 14. Minderjährig. Deswegen bin ich für immer eigentlich, glaube ich, nicht nur körperlich, sondern auch so die Kleine in dieser Truppe. Wir feiern immer schön zusammen Silvester. Ich habe ja auch wieder, das sieht man jetzt nicht mehr so super gut, aber hier wieder mal einen schönen Silvester-Hoodie an, ne? Also, ein bisschen Werbung am Rande, kommt alles zu unserer Silvesterfeier. Da ist nämlich auch ein Jubiläum dieses Jahr, ne? 20 Jahre machen wir das schon.
Ja.
Ja, und ich wurde eingeladen, mir diese wunderschönen Vorschläge, die ihr eingereicht habt, anzugucken und hier zu präsentieren, damit das nicht jeder von euch einzeln machen muss. Ja, wie ihr vielleicht merkt, ich habe nicht so das Problem, viel und vor Leuten zu sprechen. Deswegen wurde ich ausgewählt, denke ich. Ich weiß nicht so ganz genau.
Liegt einfach an deiner natürlichen Kompetenz. Kompetenz, oh. Qualifikation, alles, was, also war da, muss ich heute auch mal ganz, ganz eindeutig loben. Das ist, also da gab es ein Missverständnis vor einiger Zeit, was uns anging. Also das klären wir heute im Laufe der Sendung, da bin ich mir ganz sicher.
Okay.
Die leichte Panik in Marcells Stimme, das war da heute irgendwie nochmal was rausholt.
Von wegen, ist es gut oder schlecht, dass wir jemanden kennen, der sich so nennt? Ich denke, er wird es erfahren.
Da sagt man einmal einen falschen Satz, aus dem Kontext gerissen, ohne Zusammenhänge zu kennen und schon werden Dinge missverstanden. Ja, ist ja gut, dass bei der Hülle des Lotus sowas nicht passieren kann, ne?
Natürlich nicht.
Marcel, kannst du mir erklären, warum dieses Kartenspiel, wo du das Bild hergenommen hast, Loto als spanischen Konquistador darstellt? Kann es sein, dass der Künstler einfach irgendein... zusammenhangloses Bild, was er noch rumliegen hatte, einfach neu benutzt hat, um zu sagen, hier, das ist jetzt der Loto?
Das ist jetzt auch, um hier auch allen Missverständnissen vorzubeugen, ich werde jetzt keinerlei öffentliche Bewertung der Qualität der Magic the Gathering Karten aus den Universes Beyond Herr der Ringe geben. Es gibt da ein paar richtig hübsche Bilder dabei, ein paar großartige Illustrationen. Ansonsten ist halt Magic wie alle anderen großen Kartenspiele halt auch, ist halt ein Massenauftrag. Und dann sollen die Leute irgendwas Cooles machen. Und der Künstler war offensichtlich der Ansicht, dass spanische Konquistadoren definitiv ins Auenland gehören. Und ich teile deine kritische Sichtweise auf dieses Thema, aber ich dachte mir, das passt zu die Höhle des Loto.
Ach, du meinst Kolonisierung und alte Herren mit Bart, das ist geht Hand in Hand.
Ich hatte, war da nicht eine Windmühle im Hintergrund? Ich bin mir nicht klar, war da nicht eine Windmühle?
Ja, das ist eine Windmühle, aber die Häuschen haben da keine runden Türen. Also das ist, glaube ich, nicht wirklich speziell für das Auenland und Loto Sackheim-Beutling gemalt worden, das Bild. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Also erstens bin ich mir auch ziemlich sicher. Zweitens hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist wie Don Quixote. Einfach wegen, weißt du, Windmühle hinten, also so vom Gefühl her. Und natürlich Loto dann als Don Quixote darzustellen, da hatte ich auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Lassen wir es so stehen, Magic hat sehr, sehr viele Künstler und Künstlerinnen bezahlt, die seit Jahren, und das ist gut so. Aber ganz ehrlich, es gibt kaum ein Bild von Loto, außer wenn es darum geht, dass er irgendwo tot oder aufgefressen irgendwo rumliegt. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich wollte Loto lebend auf unserem Werbemittel haben. Und das war halt das, was als erstes aufpoppte. Das muss ich da ganz ehrlich sagen.
Gut, haben wir das geklärt.
Da haben wir das geklärt, aber in Bezug nochmal auf Bärtig. Marcel, was ist das in deinem Gesicht?
Ich habe diese Woche zum Thema Bertha auch noch eine niederschmetternde, emotional persönlich niederschmetternde Information erhalten zum Thema, wie gewisse Leute zu Bärten stehen. Und das muss ich erstmal verarbeiten, aber das behalte ich dann für mich und wir gehen jetzt zurück zum Thema.
Ja, dann lasst uns doch mal starten, damit wir das nicht weiter vertiefen.
Das Konzept heute ist, wir bekommen Verbesserungsvorschläge zu Mittelerde, zu Tolkiens Werken, zu Filmen, zu Adaptionen, wie auch immer. Vielleicht, wir wissen es noch nicht so genau. Und wir werden das dann im Stile von Duell des Löwen aus Sicht von Leuten, die jetzt ihre Ressourcen reinstecken müssten, um das zu realisieren, bewerten. Das ist zumindest das grobe Konzept gewesen. Ob es jetzt so aufgehen wird, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Wader uns hier gleich präsentieren wird. Es ist wohl auch eine PowerPoint dabei, da freue ich mich am meisten drauf. Ich liebe PowerPoint-Präsentationen.
Ich glaube, zwei sogar.
Wow.
Und eine Audiodatei. Ich hoffe, dass ich es schaffe, dass ihr das hört. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, sonst schicke ich das jemandem von euch und der spielt das dann ab. Ich bin auch nicht so ein krasses Technik-Genie. Vielleicht habt ihr mich auch deswegen passend in diese Runde gewählt. Schauen wir mal. Also, ich habe mir jetzt gedacht, es gibt nämlich Einsendungen von Podcast-Kollegen von euch, aber auch so zumindest, wie ich das verstanden habe, weil natürlich hat nicht jeder erstmal eine persönliche Vorstellung an mich geschickt, Leute aus der Community. Und ich dachte mir, ich fange jetzt erstmal an mit den Sachen aus der Community. Und es ist jetzt nicht direkt ein Verbesserungsvorschlag, es ist ein Artikel, den man quasi verkaufen könnte. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wer und wo und wann, aber es geht um einen Bildband. Und zwar soll dieser Bildband hier dann, oder besser gesagt seine Werke zeigen. Unbekannte Elbentechnik auf Bildern. Auf manchen Bildern könnte er auch selbst gewesen sein oder könnte selbst zu sehen sein. Und der Grund dafür ist, dass Círdan bei vielen großen Ereignissen der Welt selbst persönlich vor Ort war und natürlich auch ganz schön was auf dem Kasten hat. Das ist Vorschlag Nummer 1.
Reden wir jetzt von dem Círdan aus der Geschichte oder dem Círdan, den wir persönlich kennen? Und also, hat er das vielleicht sogar selber eingesandt? Das wäre das Lustigste, wenn er sagt, ich hätte kein Bildband von mir selber, den er dann das Volk bringen möchte. Das würde mich sehr amüsieren, tatsächlich.
Er war es nicht.
Unbekannte okay. Elbenband, das habe ich verstanden. Und da war ich mir nicht so ganz sicher, ob man praktisch die Elben aus der zweiten oder dritten Reihe in diesen Bildband bringt. Könntest du vielleicht noch mal einen Satz zu sagen?
Es geht um einen Bildband und dieser Bildband soll Aufnahmen unbekannter Elbentechnik zeigen.
Ah, okay. Sowas wie Fëanor's Hammer in Rings of Power zum Beispiel.
Ich glaube einfach, dass die Bilder entstehen durch eine Technik, die noch unbekannt ist. Also ich verstehe es jetzt so, der Círdan aus der Geschichte hat ein Fotoapparat dabei und hat von allen wichtigen Ereignissen, die er mitgemacht hat, Fotos gemacht und daraus sein Bild meint.
Ich verstehe das nicht unbedingt so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ablaufen soll. Das steht hier leider nicht so ganz spezifisch. Es steht da, Bildband der Aufnahmen mit unbekannter Elbentechnik zeigt. Also von Bildern, also doch, sind aufgenommene Bilder dieser Elbentechnik und auf manchen sollte vielleicht auch Círdan selbst zu sehen sein. Und dieser Bildband ist, glaube ich, das Produkt, was da dann verscherbelt werden soll.
Okay.
Ich verstehe das so ein bisschen wie bei Star Wars diese Risszeichnung. Ja, also dass so Círdan ist halt rumgegangen und er selber natürlich dabei zu sehen, wie seine Schiffe baut und mit welcher Technik er dies baut. Und
ich glaube, ihr denkt so kompliziert. Es geht, glaube ich, wirklich einfach nur um ein Bildband, den Círdan anfertigt. Also so wie halt bei uns jetzt Leute durch die Walachei laufen und Fotos machen von Eichhörnchen und Ahornblättern und daraus ein Bildband machen, soll das halt Círdan machen. Und es ist diese Technik ist einfach nur, es gibt kein Fotoapparat in Mittelerde, deswegen muss es irgendeine Technik sein, die
Unbekannte
die Elben mit haben.
Technik sein.
Vielleicht malt er einfach selber ein fotografisches Gedächtnis und setzt dann später um. Aber prinzipiell geht es darum, Szenen zu zeigen oder Bilder zu zeigen von Círdan, die er anfertigt bei Szenen, wo er dabei ist, wo er vielleicht auch selber zu sehen ist, wie zum Beispiel beim Bau von Schiffen, das wäre durchaus eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ist ja bei allen Zeitaltern dabei gewesen. Er kann wirklich unglaublich viel in diesem Bildband könnte er zeigen. Also wenn es jemanden gibt in Mittelerde, der ein Bildband rausbringen sollte, dann ist Círdan schon weit vorne, würde ich sagen.
Also im Endeffekt hat er die Círdanaroid-Kamera entwickelt und fährt halt damit quer durch Mittelerde auf dem Schiff. Und was man mit dem Schiff nicht erreichen kann, kann man mit dem Schiff einen Fluss rauffahren. Und ansonsten geht man noch ein paar Meter spazieren. Also der Junge ist praktisch der First wie soll ich sagen, Traveler, Influencer, also jemand, der halt auf Instagram 15 Millionen Follower hätte mit Bildern, ich reise hier durch die Welt und ihr könnt mit dabei sein und hier ist Code Kirdan und dann kriegt ihr den Bildband billiger oder so. So stelle ich mir das gerade vor.
Ja.
Also wenn Kirdan selber drauf wäre, dann würde ich sagen, da hast du definitiv schon mal einfach einen festen Kundenstamm, ne? Weil Kirdan kennt jetzt eine Menge Leute, ne? Also hier in den beiden Hafenstädten, in Brifombare und so, in Eglarest, da würde er definitiv verkauft werden. Dann natürlich alle Leute, die mal ihren Arsch gerettet bekommen haben von Kirdan mit seinen Schiffen. Also da ist schon mal die Kundengruppe, finde ich persönlich eigentlich ziemlich gut und ziemlich groß. Und
ja. Wenn wir seine Rolle, die er hat, auch als Staatsoberhaupt interpretieren möchten, dann kann er auch wie jeder Autokrat von Welt auch einfach Leute dazu zwingen, sein Bildband in jedem Haushalt ausliegen zu haben. Das würde den Umsatz auch dann positiv beeinflussen. Also marketingtechnisch ist das schon auf jeden Fall ein Gewinn, der sich selbst trägt. Also als Geschäftsidee würde das funktionieren, bin ich ziemlich sicher.
Ich bin da ein bisschen zurückhaltender, glaube ich, als ihr beiden. Ohne Frage. Er ist überall dabei. Ja. Das Einzige, was er so ein bisschen im Großen und Ganzen verpasst, ist der Ringkrieg. Ja. Also der Herr der Ringe, also das dritte Zeitalter. Weil wir wissen, dass er zwar da ist, aber so richtig was machen tut er ja nicht. Ja. Hampelt irgendwo rum. Anstatt den Ring einzusetzen, verschenkt dann weiter. Also ja, so wenn ich historisch was haben würde wollen, was war so im zweiten, was war im ersten Zeitalter los, dann ist er bestimmt jemand, den ich, ja, dass man sich mal kaufen könnte. Aber diese epochale Geschichte um den Ring, den hat er so ein bisschen, da war er nicht dabei. Also.
Und was ist, wenn der Ring die unentdeckte Elbentechnik ist und in Wirklichkeit hat er gesagt, pass mal auf, ich habe ja was zu tun, Gandalf. Du bist die ganze Zeit unterwegs, du bist der graue Wanderer. Und der einzige Grund, warum Gandalf nach Mittelerde gegangen ist, tatsächlich die Aufgabe war von Kirdan, mach mal ein paar geile Fotos, Mann. Ich will ein Bildband machen, ich habe aber keinen Bock, durch die Gegend zu laufen, da bin ich zu faul für, ich bin lieber auf Schiffen. Geh mal steil, hau mal ein paar Fotos raus. Und Gandalf so, ja geil, Mann. Ja, und dann, weißt du, alle wollen auf die Bilder. Und auf einmal ist Gandalf der Star. Weißt du, Elrond will ein Foto, Glorfindel will ein Foto, Arwen will ein Foto. Und auf einmal ist Gandalf wichtig. Der kommt ja aus dem Nix, also das muss ja einen Grund haben. Und ich glaube, das könnte die Technik sein, die ihn so beliebt gemacht hat.
Achso, das war auch der Ring dann, ja. Der Ring ist eigentlich der Fotoapparat.
Warum nicht? Die Funktionsweise wird ja bewusst vage gehalten in der Regel. Also Fotoapparat, warum nicht?
Damit sollte Gandalf die Herzen der Menschen, ne, hier, ein bisschen gute Laune, Leidenschaft, Kampf gegen Sauer. Und dann sagt er so, hier kommt ein Bildband, wenn der für uns kämpft. Das wäre eine super Motivation, ne?
Also ich bin nicht überzeugt.
Ob er es nicht überzeugt, okay.
Also ich investiere in den Bildband, definitiv.
Definitiv, ich auch.
Okay. Dann würde ich sagen... Oder willst du noch was dazu sagen?
Bildband hätte dann 2-1, also würde von entweder vom Seppel oder Marcel realisiert werden.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Einsendung. Das kam von Kati. Kati hat hier ganz verschiedene Dinge geschrieben. Ich suche jetzt eins davon aus, weil ich glaube, sonst kommen wir vielleicht doch nicht mit einer Stunde hin. Und zwar, ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, was euren Podcast angeht, aber ihr habt scheinbar auch über Orks gesprochen. Und sie stellt hier die Frage, was haltet ihr von einem Streik der Orks? Sowas habt ihr wohl schon mal anklingen lassen. Grund soll dafür dann, sollen schlechte Arbeitsbedingungen sein und schlechte Bezahlung. Eine Rebellion der Süd- und Ostländer aus Run und Harad könnte da auch noch mit reinfallen. Würde das die Geschichte verbessern? Ja, nein, vielleicht.
Stell dir mal vor, du bist Sauron, du stehst auf Barad-dûr und dann kommt so ein Unterling irgendwie an und sagt, hör mal Sauron, wir haben hier so ein kleines Problem. Die Orks, was denn? Ja, die wollen die 60-Stunden-Woche. Und Sauron, was ist los? 60-Stunden-Woche? Wo sind wir denn hier? Ja, die haben sich jetzt organisiert. Wie, die haben sich organisiert? Ja. Doch irgendwie finde ich großartig, also von der Idee ist natürlich ganz cool. Und wenn das natürlich ein bisschen weitergreift, es ist natürlich so, wenn man, wenn die Arbeiterschaft sich zusammenrauft, dann kann sie auch wesentlich mehr rausholen, ne? Weil immer nur alles von Sauron verteilen lassen, so wie er das da meint, das ist ja auch keine Lösung, oder?
Ja, also wir hatten ja in der Folge über den russischen Herr der Ringe, haben wir ja ein bisschen beim Recherchieren festgestellt, dass es schwer war, den Herr der Ringe in Russland zu veröffentlichen. weil der doch ein bisschen eher als Westpropaganda galt. Wenn man allerdings die Orks so als Proletariat einführt, die für die Arbeiterklasse auf die Straße gehen und für die Rechte der Bauern und Arbeiter in den Streik gehen, dann könnte man das vielleicht in Russland eher als linke marxistische Propaganda verkaufen. Damit wäre eine Veröffentlichung in Russland viel einfacher gewesen. Aus dem Gesichtspunkt wäre das eine Änderung, die vielleicht nicht so ganz der Intention des Autors entspricht, die aber in gewissen Märkten für eine höhere Durchdringung sorgen könnte.
Ja, und das ist natürlich auch alt. Ich meine, das sind ja alltägliche Dinge, die die Gewerkschaften da durchsetzen. Also wenn die Orks zum Beispiel sagen so, also wir wollen mindestens, Kirith Ungol mindestens 2 funktionierende Toiletten haben, ohne Dusche, und Maronon auch oder so. Also ich meine, das sind ja so grundlegende Dinge, die ja, also ne, das ist ja, und besseres Essen, also regelmäßiges Essen, besseres Essen, bessere Beleuchtung, bessere Klamotten. Also das sind ja alles Arbeitsbedingungen, ne? Das ist ja, die gehen ja, wenn sie in den Krieg ziehen, sind das ja auch Arbeiter, Anführungsstrichen, und da muss man natürlich das beste Material bekommen. Und ich bin halt nur nicht ganz sicher, ob Sauron die Fähigkeit besitzt, ob er den Verwaltungsapparat besitzt, um sich einer solchen Herausforderung zu stellen. Also, weil mit der Gewerkschaft muss man erstmal klarkommen. Ne?
Wird nicht in Rings of Power angedeutet, dass es so einen Struggle gab zwischen den Orks, Adar und Sauron? Und dass so ein Grund dafür war, dass Adar und Sauron nicht mehr ganz grün miteinander gewesen sind? Und Sauron demzufolge gesagt hat, dann gehe ich halt auf den Floß und ertränke mich im Ozean. Also das ist scheinbar, das ist gar nicht weit hergeholt, glaube ich. Also das klang für mich schon ein bisschen an, in Rings of Power, dass die Orks da ein bisschen mehr mit sich selber rausholen möchten.
Ich sage das nur sehr ungern, weil ich diese Begrifflichkeiten für sehr, sehr furchtbar verhalte. Aber es gibt ja nicht umsonst den Vorwurf der Woken-Propaganda, was die Serie angeht. Und wenn natürlich tatsächlich das Gewerkschaftselement da so ein bisschen mit reinspielt, weil Ada sich ja in der Serie dafür eingesetzt hat, dass den Orks mehr Verantwortung, Möglichkeiten und so weiter gegeben wird, dann ist es auch kein Wunder, dass Ada auf einmal aus der Staffel 1 irgendwie verschwindet oder der Schauspieler nicht mehr da ist oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Die Höhle des Lotus soll ja grundlegend diese Ideen sein, die so ein bisschen die Geschichte voranbringen, die der Geschichte ein bisschen mehr Power geben oder mit dem man Geld verdienen kann. Also das mit dem Bildband finde ich eine hervorragende Idee. Und ich bin mir nicht ganz sicher, weil wenn Sauron Probleme mit seinen Orks hätte, weil die sagen, nee, wir streiken jetzt von Montag bis Freitag, was passiert denn dann? Weil die Armeen im Westen haben keine Kraft, die können ja nicht angreifen. Das Einzige, was passiert ist, er muss mit seinen Leuten erstmal klarkommen, dann kommen die aus Rune und Harad auch noch vorbei, sagen, oh, die streiken, dann machen wir das auch. Und dann steht Sauron so da und sagt, Jungs, ich hatte ja alles geplant, der Rauch ist da, die Sachen stehen da, die Waffen stehen da, was ist ja jetzt mit dem Angriff? Ja, den machen wir nächste Woche. Und Sauron so, wie? Nächste Woche? Ja. Ja gut, dann wäre Aragorn schneller da gewesen und pünktlicher und es wären mehr Leute gekommen. Könnte das Ganze ein bisschen interessanter gestalten vielleicht.
Prinzipiell die Idee mag ich halt schon, aber wir wollen ja hier knallharte Quellisten darstellen in unserer Rolle in dieser Sonderfolge. Und da ist natürlich ein Streik und mehr Arbeitnehmerrechte schickt dem diametral entgegen. Also ich kann da einfach aus Gewissensgründen noch gar nicht investieren. Plus die Verbindung zu Rings of Power bereitet mir wieder unangenehmen Geschmack im Mund. Deswegen, da investiere ich jetzt halt nicht. Es hat aber mehr formale als halt inhaltliche Gründe in diesem Fall.
Also wenn wir sozusagen eine Untergrundbewegung finanzieren sollten, sozusagen aus Gondor, die Leute einschleust in den großen Orkfestungen und in Mordor und in den anderen Ländern im Osten und Süden, die praktisch als Untergrundbewegung dafür, ne, für all diese Dinge sorgen, die also praktisch Steine in den Weg legen, und ich finanziere praktisch damit eine für mich positive Entwicklung, dann können wir darüber reden. Weil wenn das irgendwie nur so von selbst aus passiert, finde ich es nicht so spannend. Aber wenn Gondor, wenn Denethor zu diesen politischen Mitteln, ich weiß, guckt den Palantir, Sauron zeigt ihm nur die Bilder, die er sehen darf, um ihn zu demotivieren. Und Denethor ist ja nicht dumm und denkt sich so, warte mal ab, Junge. Wenn du Palantir kannst, kann ich auch Gewerkschaft. Und das finde ich schon wieder ein bisschen geil, muss ich sagen. Also die Idee finde ich nicht verkehrt. Was meinst du, Opa?
Ich höre jetzt die ganze Zeit zu, aber die finde ich auch ziemlich geil. Weißt du, so schön zu unterminieren. Weißt du, der sitzt so da und denkt so, ja, ich habe alles zusammen, und auf einmal so, ey, stopp. Wie sieht denn das mit Altersvorsorge aus, ja? Ab wann gehen wir denn in Rente und hier in anständige Verpflegung, weißt du? Hier, wie die Jungs hier unterwegs waren nach Riesengard, von wegen kein richtiges Essen dabei, ja? Mussten sich da mit praktisch Kannibale, also im Film als Kannibalen da äußern, Oder zumindest in den Weg gehen, um überhaupt mal was zwischen die Zähne zu bekommen. Nee, da kann ich mir gut vorstellen. Wenn du Zwietracht siehst, und ich glaube, wir haben das ja, das haben wir ja bei den Orks besprochen, da haben sie ja schon darüber gesprochen, Mann, wenn endlich alles vorbei wäre, mal so eine coole kleine Downer-Bande, die hin und wieder mal ein paar Höfe überfällt und so. Die haben ja schon Bock auf so eher so ein bisschen normales Ork-Leben. Und dann könnte ich mir das gut vorstellen, dass du da auf offene Ohren triffst. Ja, da wäre ich auch dabei. Also zur Finanzierung einer Untergrundbewegung, um das zu unterminieren, ich bin dabei.
Die Ork-Life-Balance ist ein wichtiger Punkt in diesem Zeitalter, da habt ihr recht.
Ja.
Also in dem Fall wieder 2-1. Diesmal wäre Seppel erstmal raus, weil das ist nicht kapitalistisch genug.
Ja.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, schreiten wir voran. Wie wir ja alle wissen, ist Reisen durch Mittelerde oft sehr beschwerlich. Das haben auch sowohl Community-Mitglieder als auch Podcast-Kollegen festgestellt. Deswegen gab es Vorschläge zur Infrastruktur in Mittelerde. Der erste, den ich euch jetzt hier präsentieren möchte, ist von Rigund. Sie hat mir geschrieben, dass ein wichtiges neues Infrastrukturelement eingeführt werden sollte, und das wären Skihütten oder Wanderherbergen auf dem Karadras und Bergen rundherum, um die Überquerung zu vereinfachen, damit Leute nicht mehr so leiden müssen, wenn sie da halt lang müssen. Die perfekten Herbergseltern für solche Hütten, da nennt sie die Schneemenschen von Forochel. Die Lossoth, ich denke mal so heißen die. Da man nicht sehr viel über sie weiß, kann man das auch nicht so weiter ausführen. Aber sie geht davon aus, sie hätten Häuser im Schnee gebaut und dass sie auch Schneeschuhe mit Knochen und Skier und sowas herstellen können. Und daher könnten sie diese Skihütten gut vermieten und auch Kurse anbieten, da ja nicht jeder, so wie Legolas, einfach über Schnee laufen kann.
Ja, Tourismus ist ein Riesenbusiness. Da bin ich also auch immer sehr gerne bereit zu investieren. Vor allem, wenn wir jetzt mal ins vierte Zeitalter gucken. Jetzt ist ja wieder Frieden und man kann die Berge auch wieder problemlos erreichen, wenn man da entsprechend die Hütten einrichten könnte und ein bisschen Service dazu bekommt. Die Lossoth sind natürlich die optimalen Anbieter, weil die wissen ja, wie man die Sachen baut. Die müssen dann gucken, dass ihnen nicht zu warm wird, wenn sie nach Süden kommen. Aber wenn sie dann wieder auf dem Gebirge sind, ist ja alles wieder schick. Nö, also ich fand jetzt so ein Airbnb so Airbnb Gondor, Airbnb Nebel und Gebirge und so weiter, muss ich sagen, klingt eigentlich ganz schick, weil jetzt müssen die Leute, haben ja jetzt ja hart verdientes Geld, müssen sie ein bisschen ausgeben und ich meine, Legolas und Gimli legen ja praktisch schon den Grundstein für, also die Infrastruktur für den Tourismus in Mittelerde, ne? Also wenn wir hier alles überstehen, gehst du mit mir nach Fongorn, ich gehe mit dir zu den glitzernden Höhlen. Und daraus entsteht natürlich, also ich bin auch wahrscheinlich, ich vermute, dass Legolas und Gimli daraus eine Business-Opportunity machen. Also es wird das erste Business-Venture, ne? Fangorn und glitzernde Höhlen besuchen. Da richtet man dann auch direkt so einen Bus ein und ein bisschen Reiterei und sowas. Und da wäre der nächste Schritt, auf den Gebirgen sowas zu machen. Doch, fände ich eigentlich ganz schick.
Ja, da ich mein Geld ungern verbrenne, würde ich da nichts investieren. Man sollte ja erstmal eine Bedarfsanalyse machen. Wie oft wird dieser Weg wirklich betreten von Leuten? Und da haben wir jetzt, glaube ich, innerhalb von einem Zeitalter halt einen neuen Hansel gehabt, die es versucht haben. Ja, man kann natürlich sagen, induzierter Bedarf, wenn das erstmal da steht, die Struktur, dann gehen auch mal drüber. Mag sein, aber auch dann, es gibt wenig Bedarf, vom Auenland nach Huhn zu fahren und umgekehrt. Also ich sehe halt nicht, wie man dieses Modell skalieren kann. Ja, wenn du das irgendwie machen möchtest, irgendwie als Privatier, die dann da dein Hotel aufbaust im Karadas, das mag ja sein, aber ich suche halt nach Geschäftsmodellen, die halt auch sich Probleme oben skalieren lassen, wo man halt auch ein paar Milliarden abgreifen kann. Und das ist einfach mit der Karadras-Skihütte nicht der Fall. Das ist, das baust du einmal, dann machst du Verlust und dann war's das. Und dürfen nicht vergessen, selbst wenn das funktioniert, Moria wird ja auch aufgemacht demnächst. Und der Weg durch Moria ist deutlich beschwerdefreier, schneller und auch trockener. Egal wie Lücken du baust mit Karadras, da würdest du dann dein Geschäftsmodell halt sofort in Flammen aufgehen sehen. Keinen Penny von mir.
Nee, kann ich nicht ganz so mitgehen. Ja, prinzipiell hast du natürlich recht. Welchen Bedarf haben zum Beispiel Menschen, diese Route zu nehmen? Keiner. Ja, weil sie da oben nichts haben. Ja, die sind alle in Rohan und Gondor, Arnor. Kannst du einmal schön beschwerdefrei von A nach B. Aber was du nicht vergessen darfst, ist nicht nur, dass sie darüber kommen, sondern sie verbinden ja auch, mit Blick auf den vierten Zeitalter, Orte mit Historie. Ja? Wir haben auf der einen Seite Rivendell, ja? Und auf der anderen Seite Lothlorien. Ich meine, ja, man kann auch durch die Minen gehen, aber im Prinzip ist das doch, wenn man so mal so ein richtiges Flair haben will, wenn man halt über die Berge gehen. Und was man noch mitnehmen kann, Skigebiete. Ja? Also ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn Frieden ist, die Leute brauchen Beschäftigung. Ja, einfach nur mal von A nach B reiten und Sachen angucken, ja, schön und gut, aber mal so eine Piste runterfahren auf so ein paar Brettern, ich könnte mir vorstellen, dass sich das durchsetzt. Deswegen würde ich das nicht ganz abschreiben, aber das hat eher was, nicht das wahrscheinlich jetzt, was gemeint war, halt die Infrastruktur, damit das Reisen einfacher wird. Da wäre das ja Berg nicht wirklich drin, aber sowas wie so, weißt du, die Hütten in Bayern, so in den Alpen, so einen schönen Klotz da stehen haben, wo du hingehen kannst, ein bisschen wandern gehen kannst und dir die Gegend angucken kannst, ist ja schon landschaftlich auch sehr, sehr ansprechend, die Gegend. Und dann einen Ort zu haben, wo du hinkommen kannst, ja, wo es eine zünftige Brotzeit gibt. Also da könnte ich mir sogar Hobbits vorstellen, weil Essen ist für die sowieso immer cool. Wandern mögen die auch. Ja, und die paar Meter, die sie vom Brie noch weiterlaufen müssen, das kriegen sie auch noch hin. Also doch, ich wäre da bereit zu investieren.
Ich glaube, du überschätzt, wie viel Freizeit der Durchschnittsbürger in so einer feudalistischen Agrargesellschaft hat. Ja, also die bräuchten ja 8 Wochen Urlaub einfach nur, um die Reise durchführen zu können. Und das sehe ich nicht passieren. Die einzigen, die vielleicht genug Urlaub hätten, wären die Orks, nachdem sie quasi ihren Streik durchgesetzt haben. Aber so ein Hobbit oder so ein Mensch wird von seinen 18 Stunden Arbeitstag, den er am Feld verbringen muss, auch nichts zurücklegen können, um zu sagen, so, jetzt mache ich einfach mal ein Sabbatical und gehe mal ein Karadras und fahre ein bisschen Ski.
Das ist aber, wie schon Talanda schon sagte, also wenn Solidarnorg als Gewerkschaftsbewegung erstmal entstanden ist und dann mehr Urlaub und Stundenausgleichen so stattfindet, was ja Adano geschrieben hat, dann geht es auch einfach mal der Wunsch und die Möglichkeit zu mehr Tourismus. Und es war mir natürlich klar, dass du das so argumentierst, Seppel. Ich weiß, dir fehlt da einfach so ein bisschen die Vision. Aber erstmal, wenn das rote Buch in den Buchläden liegt und ein absoluter Bestseller wird und das vierte Zeitalter erreicht ist, dann gibt es natürlich auch die ganzen Gefährtentours. Das musst du ja mal vorstellen. Die Leute werden natürlich den Trip machen wollen aus dem Auenland, Bre rüber nach Bruchtal. Bruchtal muss ja auch schauen, wie sie zurechtkommen. Das heißt, die werden sich auch dem Tourismus öffnen. Dann wirst du die Strecke runtergehen, die wird betreut sein. Und dann ist alle Extremsportler werden auf den Karadras wollen. Ist schon mal ganz klar. Dann gibt es noch die Büff-Tours. Das ist dann die Balrog-Überrest-Watching-Tour, wo du also praktisch die endlose Treppe runter zu den Zwergen gehen kannst. Die Zwerge bauen Aufzüge ein, damit die Leute nicht alle laufen müssen. Aber du kannst halt immer das Gefühl haben, du kannst Gandalf sein. Weißt du, du kriegst so ein Gandalf-Cosplay in die Hand und so ein Plastikschwert, und dann kannst du sagen, Balrog. Und das sind Leute, die geben Geld aus, die wollen dahin, die sind bereit, das zu machen. Und dann runter ins Schattenbachtal zu rutschen und dann unten am Spiegelsee zu stehen und zu sagen, hey, hier hat Gimli gestanden und Frodo und so. Weißt du, das sind Dinge, das wollen Leute nacherleben. Dafür gibt es eine App, die haben wir auch schon, aber die ist natürlich viel geiler, weil die Gefährtentour ist einfach ein Top-Ding und das wird einschlagen wie nichts. Also ich investiere definitiv mein hart erarbeitetes Geld.
Ja, Stichwort Vision. Christoph Daum sagte mal, Visionen schaffen Fakten und dann wurde entlassen. Ich bleibe bei den Fakten, du kannst weiterhin Visionen haben.
Okay. Gut, vielleicht wird Seppel noch umgestimmt, denn der nächste Vorschlag, wenn ihr den auch investiert oder da rein investiert, könnte eine gewisse Problematik beheben. Dafür werde ich euch jetzt einen meiner 1000 Bildschirme übertragen. Es geht's los mit der PowerPoint zur Idee Middle Rail, und zwar ein zeitgenössisches Fortbewegungsmittel für die Welt. Da müsstet ihr meinen Bildschirm einmal anschauen. Oh. Ich hoffe, ihr könnt das lesen.
Ja.
Also das erste Netz ist hier schon auf der ersten Seite. Halbwegs erkennbar, hoffe ich.
Ja.
Das ist der Vorschlag von euren Podcast-Kollegen von Hör die Ringe.
Sehr cool.
Ich bin sehr begeistert. Also von Imadris nach Erebor, Karas Galadon als Haltestelle, ne? Runter Barad-dûr und Orodruin und bis nach Edoras und runter nach Pelagia. Das klingt eigentlich ziemlich geil.
Okay, also ihr habt euch einen ersten Überblick verschafft, dann scroll ich hier mal weiter zum Middle-Rail-Konzept. Also, ich lese das mal vor, für alle, die das vielleicht noch nicht geöffnet haben. Die durchschnittliche Reisezeit in Mittelerde ist viel zu lang, mit entsprechenden Auswirkungen auf Arbeitszeiten, Freizeitgestaltung, Bruttoinlandsprodukt sowie Abenteuer- und Ringzerstörungen. Mittelerde braucht ein U-Bahn-System, um schnell die wichtigsten Orte zu verbinden. Dann geht es weiter, da werden die Linien so ein bisschen präsentiert. Linie 1 verbindet die wichtigsten historischen Orte und ermöglicht damit vor allem touristischen Verkehr. Linie 3 verkehrt als Expresslinie unter Umgehung von Moria und Barad-Dur. Gegebenenfalls notwendige Ringzerstörungen werden dadurch deutlich erleichtert. In Karas-Galadon entsteht noch unter festen Gebirgsteinen ein großer Kreuzbahnhof für Linien 3 und Umstieg auf Linie 2. Also da treffen sich diese Linien dann quasi. Linie 2 und 4, also Linie 2 verbindet Erebor und Edoras. Linie 4 verbindet als Haupt-Gondor-Route Edoras und Pelagir. Beide Linien werden im aufkommensstarken Bereich zwischen Edoras und Minas Tirith überlagert, um Spitzenabdeckungen aufzufangen. Beide Linien decken jeweils eine der gondorischen Leuchtfeuerketten ab, um dieses veraltete System der Leuchtfeuerberge abzuschaffen. Ab jetzt werden die Leuchtfeuer einfach mit der U-Bahn transportiert. Ja, und Linie 4 entlastet zusätzlich den Anduin als Transportweg. Dann kommen hier die für Middle-Rail notwendigen Investitionen. Die sind erstmal enorm, aber es lohnt sich natürlich. Es sind da mit Sicherheit Bahnhöfe notwendig. Auch große zu bauen wären da in Lorien, Minas Tirith, Edoras, Bruchtal und am Schicksalsberg. Bereits vorhandene Infrastruktur kann aber auch genutzt werden. In Moria gibt es ja bereits viele Minen. Um Erebor bereits Werwurm gegrabene Tunnel, in Mordor bereits Tunnel gebaut, ursprünglich gescheitertes Projekt zur Bewässerung des Schicksalsberges, die nun umgenutzt werden können. Gegebenenfalls auch Pfade der Toten nutzbar infrastrukturell, das ist noch ein bisschen unklar. Frage wäre da nach dem Nutzungsverbot aus dem zweiten Zeitalter, ob das auch gültig ist für Züge. Dann werden hier noch ein paar Vorteile aufgelistet. Entfernungen können natürlich so gut überbrückt werden. Es sind weniger Ork-Angriffe zu befürchten. Das Pferdewesen wird entlastet. Rohan könnte also Pferde an Sauron verkaufen. Und es gibt natürlich einen Tourismusschub im Bruchtal sowie Mordor. Der ist da zu erwarten, da zahlungskräftige Touristen aus Gondor diese schnell erreichen können. Dann haben wir noch finanzielle Optimierungspotenziale. Es gibt da Werbebanden, Ringträgeraufschlag, Hobbitsitze und Luxuszüge. Und hier sind sogar noch mögliche Slogans genannt. Nicht über, nur unter dem Berg. Schicksalsberg in 20 Minuten. Wir fahren auch bei Schnee. Adler waren gestern. Gegebenenfalls wäre auch, und ich glaube, darüber freut Marcel sich ganz besonders, eine Umdichtung bekannter Karnevalslieder möglich. Die Vier, die fährt nach Pelagir.
Ich habe innerlich sofort mitgesungen. Die Vier, die fährt nach Pelagir. Ja, das sagt ja. Kölner sofort glücklich. Ja, alles klar.
Das ist doch mal ein Vorschlag, der verschiedenste Dinge berücksichtigt, sehr durchdrückt und scheinbar haben sich da Leute Gedanken gemacht.
Also ich sehe hier gerade viele Leute hören Seppel abgehakt, ich unter anderem auch.
Sie unter anderem auch, ja.
Abgehakt, ja.
Ja. Ich frage mich gerade, ob es vielleicht an der Live-Sendung von der Präsentation liegt, dass vielleicht deswegen Discord sich ein bisschen anstellt und würde daher vorschlagen, vielleicht die Live-Präsentation rauszunehmen.
Ja, also in Kurzform meine Anmerkungen, ich sehe nicht den Bedarf, dass wir eine U-Bahn brauchen, sondern das kann auch oberirdisch funktionieren und würde enorm Kosten sparen, weil es einfach einfacher ist, Schienen zu verlegen, oberirdisch als unterirdisch, bloß kein Tunnel graben und die Besiedlungsdichte in Mittelerde stellt ja kein Problem dar. Muss ja nicht irgendwelche Metropolen den Boden gleich machen, sondern man legt die Schienen einfach da, wo keiner lebt und das ist ja gefühlt 90% der Fläche in Mittelerde ist nicht besiedelt. Von daher U-Bahn ist für mich Ressourcenverschwendung. Es gibt das Konkurrenzprodukt Katapult, ne? Wir wissen ja aus Rings of Power, dass man sich einfach rüberschießen lassen kann. Ich vermute mal, dass diese Art der Transportation deutlich energieintensiver ist. Im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaftsweise sollte das die Ausnahme bleiben. Für den Massentransport macht die Schiene durchaus mehr Sinn. Und ich würde das auch nicht nur auf Tourismus und auf Personenverkehr beschränken, sondern vor allen Dingen die Güterzüge auf die Schiene bringen. Ja? Also die Spielzeugladungen von Tal ins Auenland, da könnte man die Kosten pro versandtem Spielzeug halt deutlich senken, wenn man die Schiene nutzt.
Auch wenn der Transport wahrscheinlich ja schneller Also ja, man kann sie oberirdisch verlegen natürlich, ohne Frage. Durchs Gebirge brauchen wir uns keine Gedanken machen, da müssen wir unten durch. Macht keinen Sinn, mit dem Zug erst in Lampenserpentin irgendwo auf dem Berg hoch zu kraxeln und wieder runter. Die Hinweise zu den Werwürmern, ja, auf jeden Fall, ja, unter Umständen. Ist das aber auch was, die Orks haben ja im Endeffekt, also das war jetzt gerade eine Mischung zwischen reell während des dritten Zeitalters oder viertes Zeitalter. Ich würde das gerne alles mal ins vierte Zeitalter holen. Heißt, die Orks, die übrig geblieben sind, haben eh nichts zu tun. Ja, Ork-Überfälle, ja, da hätten sie schon Bock drauf. Aber wenn man denen halt, was wir ja vorher hatten, so eine schöne 35, 40-Stunden-Woche anbieten würde, mit anständigem Essen und allem drum und dran, dann hätten wir 1A Arbeitskräfte, die die ganzen Sachen übernehmen und die auch die Instandsetzung übernehmen würden. Und die kennen sich ja mit den Werwürmern aus, das wissen wir ja, aus dem Hobbit. Also die könnten da, also das ist ja dann praktisch das Äquivalent zu unseren Tunnelbohrmaschinen, wäre ja so ein Werwurm. Ja, und überall, dann könnte man die Schienen noch schön flach verlegen. Das heißt, da ist halt Energieaufwand, was du gesagt hast, Seppel, der wäre dann etwas geringer. Und was man auf jeden Fall beachten sollte, was ja leider die Deutsche Bahn nicht beachtet hat, separat legen. Ja? Also einen Schienenstrang für den Güterverkehr und einen Schienenstrang für den Personenverkehr. Ja, und dann hat man diesen ganzen Stress nicht, den die Deutsche Bahn ja immer hat. Nee, aber auf jeden Fall, also er hat großes Potenzial. Ja, wie gesagt, nicht nur touristisch, sondern das mit dem Spielzeug aus Tal auf jeden Fall. Aber auch da, als ich in Norwegen war, zum Beispiel die Erzzüge, ja, also auch praktisch die Minenerzeugnisse woanders hinbringen zu können, weiter zu verkaufen. Ja, die Zwerge könnten da auch noch ein bisschen mehr investieren, also mehr Geld rausholen, wenn sie ihre Erze, die sie zum Beispiel reichhaltig im Moria abbauen können, in die anderen Zwergereiche bringen, die vielleicht weniger haben. Oder sie auch an die Menschen verhökern und die paar Elben, die vielleicht doch noch geblieben sind. Also großes, großes Potenzial, gute Idee. Ja? Also ja, auf jeden Fall. Also da wäre ich auch mit einer großen Summe dabei, weil ich da sehen würde, dass das uns tatsächlich voranbringt.
Also ich bin eigentlich auch von der Idee sehr angetan, allerdings gerade, weil Opa das ja erwähnte. Man stelle sich vor, man ist ein Zwergenkönig unter dem Berg und ist zum ersten Mal in seinem Leben nicht Totenfisch. Sondern halt so richtig frischen Fisch, weißt du? So einen, der nicht irgendwie 4 Wochen lang in der Tüte rumgelummert ist und dann als Lutefisk oben in Erebor ankommt, sondern tatsächlich frischer, essbarer Fisch ist. Ich glaube, da würden einige Zwerge mal ein bisschen Geld für ausgeben. Ich habe nur so ein bisschen, aber das ist jetzt eine Sache, die wisst ihr natürlich nicht, aber ich habe natürlich ein bisschen die Gerüchte im Hintergrund gehört. Meiner Informationsquellen nach, Hör die Ringe, die ja die Präsentation hier eingereicht haben. Also ein herzliches Dankeschön natürlich an alle, die bisher was eingereicht haben und natürlich auch die Kollegen vom Podcast. Die Kollegen vom Podcast haben in der Wärmwurm Limited Tunnel AG in den letzten Jahren mehrere Millionen investiert. Und ich wundere mich jetzt nicht, dass eine U-Bahn gebaut werden soll, wenn die Leute, die diesen Vorschlag machen, zum großen Teil die Aktienanteile an der Firma haben, die merkwürdigerweise genau diese U-Bahn-Linien bauen sollen. Und ich habe momentan das Gefühl, dass ich mich vielleicht eher an der Wärmwurm Limited Tunnel AG beteiligen sollte, als an diesem Projekt. Also ich bin von der Idee schon überzeugt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute, die dahinter stehen, uns alle Sachen geliefert haben, Informationen, die wir eigentlich wissen sollten. Also ich bin da zögerlich und sage in dem Fall mal zum Middle Rail erstmal von meinem Geld aus, nein, das investiere ich lieber woanders.
Ja, also ich investiere, wie gesagt, nicht in die U-Bahn, ich würde oberirdisch und dann eher die Güterschiene bevorzugen. Wenn jemand den Personenverkehr übernehmen möchte, gerne, aber ich würde tatsächlich eher Güter zwischen Produktionszentren verschicken und, wie gesagt, nicht auf diese Werwürmer zurückgreifen. Ich glaube auch nicht, dass es sehr zuverlässig machbar ist, so ein Werwurm auch kostengünstig sich durch die Erde fressen zu lassen. Wissen über Statik ist mit, glaube ich, auch nicht so ganz verbreitet. Da sehe ich halt auch große Probleme, dann an Folgekosten zukommen, wenn dann die Statik nicht so ist, wie man sich gedacht hat, wenn man die Gesteinsschichten, die man lässt, unterschätzt und so weiter. Da sehe ich ein großes Risiko. Wie gesagt, oberirdisch passiert deutlich weniger. Da geht mein Geld rein.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Die Einreichung von euren Kollegen vom Ringcast-Podcast, das verstehe ich zumindest so, als gäbe es hier 2 zusätzliche Geschichten, die man hinzufügen könnte. Ich mache jetzt nochmal meinen Stream hier an, damit ihr das so ein bisschen besser mitverfolgen könnt. Also ich nehme mal an, mich konnte man verstehen. Ich war nicht abgehackt, ja, ne, als ich das vorgestellt habe. Okay, dann mache ich das nochmal und dann mache ich es wieder aus, wenn ihr dann redet. Das sollte dann ja klappen. Okay, so. Da gibt es erst einmal die Geschichte der Zwerg. Das klingt ja schon mal vielversprechend. für die Zwergenfans unter uns. Das Ganze ist aufgeteilt in Charaktere, Handlungen, das Setting und das Besondere daran. Die Charaktere, die vorkommen sollen, sind erst einmal 13 komische Hobbits, die von den Abenteuern Pippins und Marys begeistert sind. Dann gibt es einen Zwerg und diese Charaktere treffen unterwegs Aragorn, Legolas und Gimli beim Fischen vor Pelagir und den Sohn von Eomer und Eowyn, was ich ein bisschen verstörend finde. Ich denke, gemeint ist hoffentlich eigentlich Eowyn und Faramir beim Jagen von verirrten Kaninchen in Rohan. Ich würde das jetzt einfach mal behaupten, dass nicht Eomer gemeint war. Das Setting, die normale Herr-der-Ringe-Welt, 100 Jahre in der Herrschaft von Elessa. Nur noch vereinzelte Orkräuber im Grenzgebiet zum Nebelgebirge. Harad mit Gondor vor kurzem Frieden geschlossen. Die Handlung soll sein, Hobbits sind mit dem Schiff nach Harad gefahren, um neue Köstlichkeiten zu besorgen. Im Süden nach Gelage das Schiff verpasst, müssen jetzt über den Landweg zurück. Die Hobbits heuern einen Zwerg an, der sie ins Auenland zurückbringen soll. Und so beginnt eine Abenteuerreise durch Mittelerde. Das Besondere daran ist der neue Schauplatz südlich Gondors, die dummen Ideen und Neugier Pippins und Merry nur mit 13 Hobbits. Also Eskalation pur. Überforderung des ernsten Zwergs mit den Dummheiten der Hobbits, wie Flöhe hüten, sollte das dann wohl sein. Und mögliche andere Hangover-Anspielungen wären auch in dieser Geschichte untergebracht. Ich würde sagen, ihr könnt euch erstmal dazu äußern und dann machen wir mit der zweiten Idee weiter.
Ja, ich finde die Idee völlig geil. Dieser arme Zwergmann. Weißt du, wo wir eben die ganze Zeit über Tourismus sprechen und diese Möglichkeiten. Und dann kriegt er halt so, ja, wir haben eine Buchung für nächste Woche, du hast 10 Tage, wir haben hier 13 Kunden, die sind voll super, die kommen extra aus dem Norden, hier leckere Sachen, alles cool. Und er so, ja, was sind die? Ja, so, sind 13 Hobbits. Und er so, scheiße, fuck, mein Name. Und er so, fuck, fuck, fuck. Okay, und egal, was die Jungs machen, egal, was die Hobbits anstellen, es ist alles ein fucking Desaster. Er sagt so, Leute, das ist so dieser Satz in irgendeinem Fantasy-Film, verlasst nicht den Pfad, denn links und rechts vom Pfad sind Monster und große Bären, die fressen euch und sonst irgendwas. Und die Hobbits so, swoosh, weg vom Pfad. Und er so, was habe ich euch gesagt? das wäre eine Serie, die würde ich sofort gucken und zwar bingen und mindestens 6 Staffeln. Da bin ich sofort dabei. Großartig, investiere ich.
Ja. Allerdings müssen wir die Geschichte nur dann für uns sehen, wenn die Mittelerde-Rail-Line nicht gebaut wird, weil sonst wirklich richtig kurz. Dann steigen sie ein und steigen wieder aus, Sache ist vorbei. Aber in einer Welt ohne Schienenersatzverkehr in Mittelerde klingt das nach Potenzial. Ich meine, es ist nicht ganz offenkundig einfach das Hobbit-Konzept einfach umgedreht, ne? Also anstatt der Hobbit ist es der Zwerg und dann die 13 anderen Hampelmänner dabei. Aber wie wir spätestens seit 50 Shades of Grey wissen, einfach eine Geschichte kopieren und ein bisschen umschreiben, kann zumindest, vielleicht nicht kulturell, aber finanziell sehr, sehr lohnenswert sein. Also ich bin angetan.
Ich kann mich ja nur anschließen. Absolut super geile Idee. Ja, wir sind auch tatsächlich in neuen Gefilden unterwegs. Ja, nicht die klassischen Routen. Oder wir sind im südlichen Gondor unterwegs. Und was da unterwegs alles passieren kann, das wird super witzig. Und das denn, wie gesagt, was als Vada ja schon gesagt hat, ja, Merry und Pippin hoch 13, das kann ja nur Eskalation und maximaler Irrsinn sein bedeuten. Deswegen auch ich wäre dabei. Tolle Geschichte.
Es wird gefordert im Chat, dass ich den Zwerg darstellen soll als Schauspieler. ich bin skeptisch.
Du bist eigentlich ziemlich perfekt für diese Rolle. Ich glaube, ich stimme dazu.
Ja, aber es ist doch nicht eure Entscheidung. Das entscheide ich immer noch selber.
Das werden wir mit deinem Manager besprechen, das kriegen wir schon hin.
Ja, ich glaube, wir wollen alle investieren in dieses kulturelle Hochprodukt.
Okay, warten wir vielleicht kurz, bis Marcel wieder da ist, aber...
Ach, der hört sowieso mit, also...
Das der hört nicht. Das, okay, ja, dann machen wir weiter mit dem zweiten Vorschlag. Das ist einmal Herr der Ringe in der industriellen Revolution. Da ist der Vorschlag aufgeteilt in das Setting, die verschiedenen Fraktionen, die Handlung und auch da wieder, was macht das Ganze besonders. Das Setting ist einmal, der Ring wird mehrere hundert Jahre später erst wiederentdeckt. Kein großer Krieg zwischen den beiden Zeiten, nur kleine Scharmützel. In der Zeit technischen Fortschritts bei Menschen und Orks auf dem Niveau des 19. Jahrhunderts Europas. Die Handlung wäre hier, Ring wird in dieser modernen Welt gefunden. Nicht direkt Krieg in Mittelerde, sondern Geschichte um den Meinungskampf in Gondor pro contra Mordor unterwerfen. Krieg in dieser Welt um den Ring. Also erstmal gibt es da scheinbar eine politische Eskalation und dann gibt es auf die Mütze. Die verschiedenen Fraktionen sind hier einmal Mordor, von Schwerindustrie, Massenfertigung geprägt, fortschrittlichstes Land sogar. Dann gibt es die Elben, immer noch den alten Sitten und der Natur verhaftet, Abscheu gegen alles Moderne, verschanzen sich in ihren Wäldern gegen moderne Einflüsse. Und Gondor, zwischen den beiden Fronten gefangen. Auf der einen Seite wirtschaftlicher Erfolg Mordors verlockend, auf der anderen Seite Treue gegenüber alten Traditionen und Ilúvatar. Möglichkeit, dass Gondor sich freiwillig Sauron unterwirft. Das besondere Möglichkeit für die andere Seite Saurons, die andere Seite Saurons zu zeigen, als Herr der Geschenke. Dann keine ganz so klare gut-böse Seite in Mittelerde, also quasi der Polit-Thriller Herr der Ringe. Horror eines modernen Krieges ist auch näher an Tolkiens eigenen Erfahrungen und, das finde ich persönlich auch sehr sympathisch, Orks mit Pickelhaube. Vielen Dank vom Ringcast-Team. Dann legt mal los.
Ja. Pickelhauben-Orks ist auf jeden Fall schon mal eine überragende Nummer. Das ist ein riesen Pluspunkt. Das müssen wir natürlich auch mal festhalten.
Ich bin auch völlig fertig. Ich finde Orks mit Pickelhaube, also ich meine, ich stelle mir das gerade so vor und dann musste ich ja vorstellen, aus dieser Tradition heraus ist ja der gesamte Kölner Karneval entstanden. Also die blaue Funke, die rote Funke, der Wattwe-Funke sind ja alle so hier, ne, mit Hütchen und irgendwas. Und dann musst du dir vorstellen, dass das dann 100 Jahre später die Karnevalstradition der Orks wird. Wie geil ist das denn? Nahalamarsch! Ja, Seppel, was meinst du?
Ja, ich versuche gerade, das Setting für mich greifbar zu machen. Also, das klingt jetzt so nach Dampfmaschine ist schon da, aber noch keine Elektrizität, zumindest nicht in einem industriell nutzbaren Maß, ne, wenn wir jetzt vom 1900 sprechen. Also, Art Steampunk-Setting, nehme ich an.
Ja.
Ja, damit macht man selten was verkehrt. Natürlich die Frage, warum jetzt ausgerechnet in Mittelerde nach 10.000 Jahren Stagnation in technischer Sicht jetzt plötzlich Durchbrüche erfolgen sollten in Bezug auf wissenschaftlichen Fortschritt. Aber wenn man das einfach als gegeben hinnimmt.
Oh ja, Saruman hat ja schon rumgesprengt. Also auch wenn Saruman verloren gegangen ist, aber das Interesse daran, was hat er da gemacht, wie hat er das gemacht, ist ja weiter da. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dann relativ fix geht mit so einer... Also 100 Jahre ist vielleicht ein bisschen kurz, aber ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass da so ein kleiner technischer Sprung kommt. Und Herr der Ringe im Steampunk, das ist schon ziemlich cool.
Also wenn irgendjemand einen Spion schickt, zurück nach Isengard, was natürlich irgendwann mal umgebaut worden ist zu so einem schönen Fangorn-geführten Park, aber es gibt da dieses Manuskript von Saruman, wo er all seine Erkenntnisse, also die ganzen technologischen Erkenntnisse, wie Sprengmittel und andere Sachen zusammengefasst hat. Und dann hast du praktisch so ein bisschen... halt so Firmenspionage, ne? Forschungsspionage. Und dann hat wahrscheinlich Mordor deswegen so viele Fortschritte gemacht, weil Sauron natürlich schlau war, beziehungsweise der Nachfolger, Nachfolgerin, hat einfach alle Sachen zusammengesucht. Und dann stelle ich mir halt gerade so einen Heißluftballon, aber halt so ein halber, was Steampunk so gerne gemacht hat, dieser halbe Zeppelin, der ist auch schon so als hier Granaten, Artillerie, was auch immer durch die Gegend fliegt. Da muss ich sagen, das weirder Shit. Sie hört auch mehr sich nach Warhammer an als nach Herr der Ringe. Aber geht auf jeden Fall, ne? Also Warhammer kann das ja offensichtlich.
Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, wie der Ring da reinpasst. Also der Ring macht einigermaßen Sinn in diesem Setting ohne Technologie. Aber wenn ihr jetzt sagt, hier, ich habe den einen Ring und der andere sagt, ich habe einen M12 tragbaren Mörser, dann würde ich mein Geld nicht auf den Typ mit dem Ring setzen.
Aber vielleicht ist der Ring dann gar nicht ein Ring, den du am Finger trägst, sondern... Weißt du, das Zahnrad...
Opa, jetzt mal ehrlich, wir sind Leute unter 18 dabei, ne?
Ja, ja, aber du schon wieder denkst, ja?
Am Finger tragen, ja, wo sonst, Mann?
Nein! Ja, Alter, er ist so fertig. Nein, das ist das Zahnrad, was alles verbindet. Weißt du, dieses, wenn du das hast, hast du so eine Weltenmaschine. Also, was ja auch gerne. Weißt du, du hast halt so einen monströsen Konstrukt, den er gebaut hat, und das letzte Zahnrad, damit das wirklich alles funktioniert... Das ist das, was verloren gegangen ist, nicht der Ring.
Das ist wie dieser eine Stein in dem Turm aus Rings of Power. Wenn man den quasi rauszieht, dann stürzt der Turm zusammen. Genau.
Richtig. Du hast es auf den Punkt gebracht.
Eine weitere Rings of Power-Referenz, die meine Lust zu investieren deutlich senkt. Ja.
Aber das ist halt, weißt du, Opa ist natürlich auch, der hat da so eine Vorliebe für das 19. Jahrhundert. So Feinripp, Zahnrad und Cockring.
Ja,
der
ist ja auch da geboren. Ja, mag er das. Das ist halt Kindheitserinnerung kommt wieder hoch.
Ja, ich vermisse meinen Zylinder, weißt du? Und meine Brille, ja, und der ganze Scheiß. Das vermisse ich. Genau, natürlich. Ja. Das vermisse ich so sehr, weißt du? Ich hätte gern meinen Spazierstab.
Also tatsächlich, wenn man jetzt weiterdenkt, als nur bis zu selber, welche Möglichkeiten das jetzt für neue Gewänder auf den Tolkien-Tagen eröffnet, ne? Wenn es ein Steampunk-Setting gäbe in Mittelerde. Oh, das wäre natürlich schon ziemlich, ziemlich heiß. Also da wäre ich, glaube ich, Fan von.
Sehr. Und vor allem, man könnte es vielleicht so machen, also der eine Ring ist genau auch mein Knackpunkt, weil wir wissen, dass der eine Ring zerstört worden ist, die ganze Geschichte basiert irgendwie auf dieses Ding, aber vielleicht haben sie ja Ringe entwickeln können oder Ringe mit gewissen Funktionen, die irgendwie verbunden werden können. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie das Ganze funktionieren soll, aber wenn sie, weißt du, was so beschrieben wurde, Saruman war in der Lage, Ringe, es wurden ja viele Ringe erstellt, aber die meisten waren nur so Experimente in der Technik und die waren so unbedeutend, irgendwas. Und wenn sie dann im 19. Jahrhundert diese kleinen Ringe dann praktisch sozusagen Fähigkeiten entwickelt haben, die herzustellen, weil den einen Ring kriegen sie nicht wieder hin, das geht nicht. Dafür brauchst du sowas wie Sauron, ein Maia, was auch immer. Aber wenn die kleinen Ringe maschinell, industriell in irgendeiner Form mit gewissen Funktionen oder so versehen könnten, also da könnte man mit der Ringsymbolik, glaube ich, ganz gut arbeiten. Aber für mich ist gerade das Setting das Geilste. Also Steam Dive, ich bin gerade völlig begeistert. Wenn ich mir vorstelle, wie Gandalf mit seinen Goggles und da könntest du ein komplettes Lab draus machen. Wie geil wäre das denn? Mittelerde in Dampf. Also da würde ich investieren. Das ist ja schon cool. Wenn jemand eine Con macht, Mittelerde Steampunk, bin ich der Erste, der investiert. Punkt.
Okay. Also, wir haben jetzt noch einen letzten Beitrag von euren Podcast-Kollegen von Das Rote Buch. Die haben sich die Mühe gemacht, ihre Idee zu vertonen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher, wie ich euch das abspielen kann. Ich habe es auch schon an Seppel geschickt. Vielleicht ist der, also ich traue ihm zu, dass er im Discord.
Nicht in Empfang genommen, glaube ich.
Nicht in Empfang genommen. Sonst kannst du mir auch sagen, wie das funktioniert und ich starte das. Das ist nicht so das Problem. Ich wüsste jetzt nur nicht, wie das gehen soll. Ich glaube, wenn ich das anmache, höre ich das über meine Kopfhörer und ihr hört das nicht.
Ja, wenn du das Programm streamst, so wie eben die PowerPoint-Präsentation, wo du dann das abspielst, müsst ihr den Ton eigentlich hören.
Ja, genau. Es müsste wieder ein Stream sein, ne? Ja.
Also, wenn wir Return to Moria streamen, machen wir das, glaube ich, auch über Discord. Das hat funktioniert. Auch den Ton konnte man hören.
Ja.
Moment. Okay. Ja, dann mal versuchen wir das so. Ich habe das hier jetzt auf, wo ist es? Hin, da.
Ich bin immer noch völlig davon begeistert, dass Vada 180 Grad verdreht reinkam. Ich finde das so geil. Weil, weißt
lass
du,
mich.
Du bist zum ersten Mal dabei und es gibt, weißt du, es gibt einfach, weißt du, verspiegelt, schwarz-weiß, keine Ahnung, aber nee, ich bin einfach auf dem Kopf.
Genau, das ist jetzt, ein Vorschlag ist Herr der Ringe, aber alle Buchstaben auf dem Kopf.
Vielleicht.
Überragendes Konzept, oder?
Also, nur damit ihr wisst, was auf euch zukommt und vielleicht könnt ihr auch sagen, wie wir das am besten machen wollen. Also, die Jungs haben Briefe vertont, die dazu beitragen sollen, die Sicht auf die Geschehnisse mal ein bisschen umzukehren. Also, Saurons Sicht soll damit hervorgetan werden. Es sind verschiedene, ich weiß nicht, ob, weil es geht, glaube ich, ungefähr 6 Minuten, ob ihr das einfach einmal komplett hören wollt oder jeden Brief einzeln.
Ob wir mal komplett durch, oder?
Würde ich auch sagen.
Ja, okay, dann.
Hallo, liebe Smalltalker. Wir sind's, die Jungs vom Roten Buch. Ihr habt gefragt, was es wert wäre, in den Kanon über die Geschichte Mittelerdes aufgenommen zu werden und habt nach Änderungen an Tolkiens Werken gefragt. Wir sind der Meinung, dass hierzu nichts erfunden werden muss. Denn es gibt Fakten, die bislang in der veröffentlichten Meinung verdrängt wurden.
Wie wir wissen, wird ja die Geschichte immer aus der Sicht der Sieger erzählt und damit ist sie immer parteiisch und verfälscht. Und wir wissen ja, man soll sich immer beide Seiten anhören. Daher sollte dem Kanon auch die Geschichte aus der Perspektive Saurons hinzugefügt werden. Einige bislang unveröffentlichte Briefe legen nahe, dass sich die Geschichte ganz anders darstellt, als uns bisher bekannt ist. Wir hatten nun Gelegenheit, einige dieser Briefe zu bekommen. Diese wollen wir nachfolgend vorstellen.
Der erste Brief geht von Sauron an Gandalf. Geliebte Schwester, ich hätte nicht für möglich gehalten, zu welchen Taten du fähig bist. Bedeutet dir der letzte Wille von Mutter und Vater so wenig? Zwar verstehe ich deine Enttäuschung, dass du als die Ältere von uns beiden nicht den Ring Vaters erhalten hast. Aber ich bitte dich, verstehe doch, dass es unmöglich ist, dass eine Frau das mächtigste Werkzeug der Welt erhält. Es ist seit jeher so, dass diese stets auf den ältesten männlichen Nachfahren übergeht. In dieser Tradition hat Vater mir den einen Ring überlassen. Ich fürchte, du hast bereits mit Naya ein Erbstück erhalten, das dir mehr Macht verleiht, als gut für dich und für uns alle ist. Dein Zürn gegen mich setzt noch die ganze Welt in Brand. Mit geschwisterlichem Gruß, Sauron.
Dieser Brief geht von Sauron an den Hexenkönig. Mein treuer Freund, ich fürchte, meine Schwester hat jedes Maß verloren und handelt gegen alle Vernunft. Sie wird versuchen, einen Pakt gegen mich und meine Getreuen zu schmieden. Sie wird versuchen, die ganze Welt mit Lügen gegen mich aufzubringen und mich als Inbegriff des Bösen darzustellen, das mit allen Mitteln zu bekämpfen ist. Ich muss dich daher um einen Gefallen bitten. Mach dich auf die Suche nach dem Halbling Bilbo Beutlin. Ein Geschöpf namens Gollum hat mich vor wenigen Tagen auf eine Tasse Tee in Barad-dûr besucht. Stell dir vor, er hatte meinen Ring gefunden und wollte ihn mir bringen. Doch er wurde ihm von diesem Beutlin im Auftrag von meiner Schwester abgenommen. Immerhin wissen wir nun, wo der Ring sich befindet. Mach dich auf den Weg ins Auenland und rede mit Herrn Beutlin. Vielleicht ist ihm, im Gegensatz zu meiner Schwester, mit Vernunft und guten Worten klarzumachen, dass es sich bei dem Ring um mein Erbstück handelt und ich will ihn dafür fürstlich entlohnen. In tiefster Verbundenheit, dein Sauron.
Es folgt ein Brief von Sauron an seine Schwester Gandalfa. Meine Schwester, ich verstehe nicht, weshalb du meine Briefe unbeantwortet lässt. Doch ich möchte einen letzten Versuch machen, den Graben zwischen uns zu überwinden und zu neuer familiärer Verbundenheit zu finden. Ich meine, dass wir dies Mutter und Vater schuldig sind. Wenn du mein Angebot annehmen möchtest, gehe zu unserem gemeinsamen Freund Saruman. Er kennt als einziger unsere verworrene Geschichte und ist unverdächtig, auf deiner oder auf meiner Seite zu stehen. Herzlichst, dein Sauron.
Der vierte Brief, der uns vorliegt, geht von Gandalfa an Aragona. Liebe Freundin, mein Bruder hat mir erneut geschrieben und bittet mich, dass ich zu Saruman gehen soll. Er glaubt tatsächlich, dass unser alter Freund uns versöhnen kann. Doch ich durchschaue das falsche Spiel. Saruman ist längst völlig auf die Seite meines Bruders gewechselt. Die alte Freundschaft ist nichts als ein Possenspiel. Ich gehe zum Schein darauf ein und werde mit Saruman sprechen. Ich bin sicher, ich werde wichtige Neuigkeiten erfahren. In der Zwischenzeit bitte ich dich, dass du ein Auge auf Frodo wirfst. Besser zwei, wenn du sie entbehren kannst. Nicht, dass der einfältige Hobbit noch Wind von der Sache bekommt. Beste Grüße, deine Gandalfa.
Der fünfte Brief steht in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem vorgenannten Brief und ist von Sauron an Saruman geschrieben. Lieber Saruman, dir sind die Schwierigkeiten, die meine Schwester und ich seit dem Erbe unserer Eltern miteinander haben, besser bekannt als jedem sonst. Denn nicht nur ich hege ein vertrauensvolles Verhältnis zu dir und habe dir mehr als einmal meine Sorgen mitgeteilt. Auch meine Schwester hat dies getan. Kennen wir drei uns doch seit unserer frühesten Kindheit. Ich gestehe, dass mich dies des Öfteren mit der Sorge erfüllt hat, ob du mir wirklich vorurteilsfrei das freundschaftliche Ohr schenkst. Doch habe ich zugleich meine Sorge nie bestätigt gesehen. Und heute sehe ich darin unsere letzte Hoffnung. Ich habe meine Schwester gebeten, dass sie sich auf den Weg zu dir begeben soll. Ich vertraue dir und deiner Weisheit, dass sich noch ein Weg der Versöhnung finden lässt. Sollte meine Schwester tatsächlich zu dir kommen, bitte ich dich, rede mit ihr. Biete all deine Kunst auf und überzeuge sie. Zeige ihr, welche Gefahren für uns alle drohen, wenn dieser Streit nicht bald beendet wird. Sie stürzt mehr als nur mich ins Unglück. Herzlichst, dein Sauron.
Und der letzte Brief, den wir hier haben, ist von Gandalfa an Sauron. Verehrter Bruder, ich möchte dir danken. Mein Besuch bei Saruman hat mir die Augen geöffnet. Nun sehe ich deutlicher als zuvor, was zu tun ist. Wenn ich den Ring nicht rechtmäßig für mich haben kann, so soll ihn niemand besitzen, schon gar nicht du. Ich werde das Erbstück unserer Familie vernichten. Und mit dem Ende des Rings wird auch die Fehde zwischen uns ein Ende haben. Denn dann gibt es nichts mehr für dich und mich, worüber wir uns streiten könnten. Herzliche Grüße, deine Gandalfa.
Wie aus den Briefen herauszunehmen ist, sind Gandalfa und Aragona Frauen. Das können wir uns nur damit erklären, dass die Hobbits das in ihrer Version der Geschichte umgeschrieben haben.
Liebe mittelalten Herren, seid ihr nicht auch der Meinung, dass hiermit völlig neu über die Geschichte Mittelerdes nachgedacht werden muss? Sicher helfen eure 150-jährige Erfahrung und geballte Kompetenz dabei, die neuen Erkenntnisse einzuordnen.
Dabei wünschen wir euch viel Spaß und wir sagen bis
Dandalfa.
Ja.
Sehr geil.
Absolut grandios.
Und ich kann es nicht verhindern, aber es gibt dieses eine Lied von der Band, die heißt The Neck und der Refrain ist My Sharona. Didel, didel. Und ich höre die ganze Zeit immer Gandalfa, Aragona und ich dachte mir My Sharona. Warum nicht auch Sauron als, weißt du, so ding, ding, ding. Was für eine coole Idee.
Auf jeden Fall. Das ist ja allseits bekannt oder wir wissen das ja, natürlich wird die Geschichte aus der Sicht der Sieger geschrieben. Ja? Der Verlierer bringt relativ wenig mit ein. Ja? Die Sieger können sagen, wie es ausgegangen ist. Aber diese Betrachtung und diese Briefe, absolut grandios. Ja, wäre ja lustig, wenn Aragorn Mädchen eigentlich wäre und Gandalf auch.
Vor allem halt Bruder und Schwester. Das würde natürlich der gesamten Geschichte eine ganz andere Ebene. Also ich meine ganz ehrlich, wenn Gandalf nur nach Mittelerde kommt, um halt ihren Bruder aufs Maul zu hauen, das wäre noch ein klein bisschen lustiger, muss ich sagen. Also ganz ehrlich. Weil der ist halt, weißt du, dieser verzogene Bruder, der meint, der ist der Beste. Die ganze Zeit nur Mansplaining. Ich habe einen Ring, cool. Und sie so, oh, ernsthaft, Mann, ist das wirklich? Also ich bin von dieser Idee so ein bisschen, ich meine, hallo, Louise auf jeden Fall ist ja auch heute vom Routenbuch mit live dabei. Schön, dass er das eingeschickt hat. Ich finde die Idee schon ein bisschen geil. Also die zwischenmenschlichen, zwischenelbischen, zwischenmajaischen Elemente würden da, glaube ich, nochmal ganz anders betont, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Nein, da wird halt ja aus dem Konflikt zwischen zwei grundlegenden Konzepten wird dann halt ein sehr persönliches Termitendrama, die das dann über ihre Proxys dann miteinander ausfechten. Das gibt der Sache schon einen gewissen Pfiff.
Wir wissen ja, dass die sich kennen. Also Saruman, Gandalf und Sauron kennen sich ja noch aus der Zeit in Valinor. Also das auch das mit aufzunehmen, also die sind sicher bekannt, auf jeden Fall.
Oh ja,
Lange, lange vor allem. Ja? Und das jetzt aber so zu nutzen, finde ich absolut grandios.
Ja. Ich sehe jetzt so ein bisschen so diese 12 bis 15-bändige Reihe, die Aufarbeitung des Ringkriegs. Eine revisionistische Darstellung der Begebnisse zwischen 3000 und 3019. Weißt du so? Und die ist dann halt so von gesponsert bei Sauron Erbfund von den Nachfolgern von Sauron für eine realistische und echte und wahrhafte Darstellung des Ringkriegs. Und das war natürlich schon so ein bisschen geil, von wegen Propaganda und sowas.
Propaganda,
ja. Gandalf und Aragona.
Hat so ein bisschen was von The Man in the High Castle, ja, nur für Herr der Ringe.
Ja, Talander meinte, der Ringkrieg als Variante der Kinder aus der Krachmacherstraße. Also das ist halt, das geht schon geil. Also es geht schon richtig gut. Vielen, vielen lieben Dank.
Absolut. Und wenn man das jetzt tatsächlich wird, also ich würde das unterstützen, ja, eine kontroverse Aufarbeitung des Ringkrieges, ja, was sind denn jetzt eigentlich, was sind die wirklichen Wahrheiten, ja, und wenn es dann, also jetzt anders wie bei den Hitler-Tagebüchern, wenn man das als wirklich, wie soll ich sagen, echt sich herausstellen würde, dass diese Briefe halt nicht irgendwie gefaked sind, dann ist das, hat das großes Potenzial, würde ich sagen.
Ich würde gern als Detail in der Handlung haben, dass einer der Briefe, wenn er angekommen wäre, tatsächlich geholfen hätte, aber Butterblume als Zwischenstation verpackt es wieder und vergisst ihn loszuschicken und deswegen kommt es zu diesem großen Missverständnis zwischen den Geschwisterpaar.
Eine Mittelerde, Butterblume.
Und dann irgendwann so, ich sollte irgendwann mal was genau nochmal machen? Also grandioses Konzept wäre meine, also auch weil gesagt wurde, dass sie vielleicht das Thema verfehlt haben. Also ich nehme das jetzt auf, dass das praktisch, was Marcel gesagt hat, so ein 12-bändiger Band, ja, mit ganz vielen Nachtrag und Aufarbeitung. Ich würde investieren.
Ja, wäre ich auch definitiv dabei.
Ein weises Investment. Damit haben wir jetzt, glaube ich, die Folge durch, wa? Das waren alle Sachen, die wir bekommen haben. Bin tatsächlich positiv überrascht, wie viele lustige, absurde und durchdachte Ideen wir bekommen haben. Das hat die Erwartungen, die wir, glaube ich, hatten im Vorfeld mehr als erfüllt, oder?
Definitiv.
Also ich würde in das Konzept Hülles Lotho auch investieren.
Ja, also spätestens als Vada sagte, ich habe eine PowerPoint-Präsentation bekommen, habe ich gesagt, oh, was ist denn zur Höhle des Lotho hier los? Und ich so, Okay, das nehmen Leute ernst und genauso soll es sein. Also ich finde dieses Format hervorragend. Also 150. können wir uns das auf jeden Fall nochmal überlegen, oder?
Ja, ich glaube, Varda hat auch wieder Bock. Ne?
Ja, jederzeit.
Vielen lieben Dank an Varda, die ganz hervorragend ist und ihren Namen natürlich völlig zurecht trägt und das der einzig richtige Name ist und kein anderer.
Du merkst es, Varda. Ja. Marcel will ganz viel wiedergutmachen. Nein, aber auf jeden Fall, also vielen, vielen Dank für die tollen Einsendungen, für die tollen Ideen, auf jeden Fall. Ich kann nur hoffen, dass es den Leuten, die es eingesendet haben und wir darüber gesprochen haben, genauso viel Spaß gemacht hat, sich das mal von den 150 Jahren hier zu bewerten zu lassen. Kompetenz. Aber absolut, absolut grandios.
Ah. Gut, dann kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Ich kündige
nächste Woche an, nur damit die Leute wissen, dass sie nach diesem Höhepunkt sich ganz tief nach unten bewegen müssen.
Ja, die Leute können erahnen, dass wir uns mit dem dritten Teil des Woman-Scriptes beschäftigen werden. ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also richtig Bock, glaube ich, keiner von uns, aber wir müssen halt durch, ne?
Nee, durch müssen wir da auf jeden Fall beim Bohrmann, ey.
Ja, wir müssen das noch einmal zu Ende bringen, genau. Das, die Frage, wenn wir jetzt schon darüber kurz sprechen, hätten wir darin investiert?
Nein. Ich hätte in die Drogen investiert, die auch immer konsumiert wurden, weil die müssen echt gutes Zeug sein. Das ist Qualitätsware gewesen, die sie Jungs reingezogen haben. Aber das Skript selber hätte bei mir auch keinen Cent bekommen. Es ist ja nicht verfilmt worden, also offensichtlich ist das.
Hat's ja eh
kam keine, auch andere Menschen zu dem Schluss, dass das wohl eher bescheuert ist.
Ja. Ich hätte gerne diese Hütte, also ich wäre gerne in dieser Hütte gewesen und wäre dabei gewesen, so. Da
ja, was nur die beiden Spinner, ne? Bitte. Das,
ja, da wäre ich sofort dabei. Talanda,
weil Talanda fragt, wie viele Folgen Bormann. Das wissen wir selber nicht. Ja?
Ja.
Also kommt ja immer darauf an, wir müssen ja selber durchhalten, ja? Um uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es könnte aber sein, dass das vielleicht noch eine danach kommt. Aber auch das ist ja grandios, dass wir das so vortragen können, damit man immer auf dem aktuellsten Stand ist. Was wir alles auch verpasst haben, zum Glück.
Ich befürchte ja, dass wir für die nächste Folge zum ersten Mal einen Explicit Lyrics Aufkleber machen müssen, wie die Musikindustrie das immer so schön in den 80er, 90ern gemacht hat, in der Selbstzensur.
Ich rede jetzt dazwischen. Wir müssen nächste Woche müssen wir über Bormann reden, eine Stunde lang. Lass uns diese Folge nicht damit verunsen, dass wir diesen Namen noch dreimal erwähnen. Es war eine sehr schöne Folge, ich hatte sehr viel Spaß. Ich glaube, die anderen beiden mittelalten Herren auch. Wir bedanken uns bei allen, die uns eingesendet haben, bei Varda für die tolle Moderation. Wenn Jubiläum, dann so wie heute. Vielen Dank für alles.
Dankeschön. Und nimmt das gleich schon mal als Anlass. Schickt weiter Sachen. Ja? Die Höhle des Lotus kehrt zurück. Und dann beschäftigen wir uns mit den nächsten Ideen und Sachen, die ihr euch so ausdenkt.
Der Hinweis, ihr könnt immer noch den Kalender kaufen. Tschüss.
Ciao.
Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als SmalltalkPod wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.